Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wenn man von Makroökonomie oder von Geopolitik spricht, dann fühlt sich das immer ein bisschen so an, als hätte das eigentlich mit dem, was in einem Depot passiert, relativ wenig zu tun und wenn dann nur als Hintergrundrauschen. Aber in diesen Zeiten ist Geopolitik gleich Anlagestrategie. Und das Thema, worüber ich heute sprechen möchte, wird jeden Anleger betreffen. Es wird ihn dazu zwingen, sich über seine Depotaufstellung Gedanken zu machen. Deswegen rede ich darüber. Legen wir los. So, ihr erinnert euch vielleicht, dass ich im Verlauf des Jahres 2025 mehrfach darauf hingewiesen habe, das war einfach ein Bauchgefühl, dass sich derzeit Dinge tun, die größere Auswirkungen haben. Und ich habe auch gesagt, ich möchte darauf reagieren, indem ich in jeder einzelnen Folge möglichst klar formuliere, worum es mir geht und auch möglichst klar formuliere, worüber sich ein Anleger Gedanken machen sollte. Wenn ihr jetzt einige Monate später sagt, na, das ist überwiegend gelungen. In der Schule war ich eigentlich in einigen Fächern immer zufrieden mit einer 3. Ja, ich bin gar nicht so ein Perfektionist, aber eine 2. Das wäre natürlich noch schöner. Wenn ihr sagt, das Ziel ist erreicht, dann tut mir den Gefallen und quittiert das Ganze, indem ihr diesen Podcast abonniert. Und das reicht noch nicht, denn Stichwort konkrete Hinweise in meinem Report, die meisten von euch werden dabei sein, der ist ja absolut kostenlos, bin ich ebenso sehr konkret. Auch da habe ich den Fokus nochmal geschärft. Falls noch nicht, www.lars-erichsen.de oder den Link hier in den Shownotes klicken und zumindest ein- oder zweimal ausprobieren. So mache ich das auch mit kostenlosen Reports. Und jetzt sprechen wir über den Verlierer einer Entwicklung, die wir derzeit gerade sehen. Beziehungsweise die Verlierer. Das ist das, was im Hintergrund passiert. Aber es gibt Zeiten, in denen hat man den Eindruck, naja, das ist die Politik da oben, lass mich mal meine Aktien kaufen, das hat mehr oder weniger gar nichts miteinander zu tun. Das ist heute nicht mehr so. Der veraltetste, der älteste Spruch, der aber jetzt noch veralteter ist, lautet, politische Börsen haben kurze Beine. Das haben sie bedauerlicherweise nun wahrlich nicht mehr. Und zwar ganz egal, in welcher Branche man investiert ist. Der Iran-Krieg hat in wenigen Tagen etwas sichtbar gemacht, was alle Strategen, diejenigen, die in dem Thema drin sind, also Energiestrategen, schon seit Jahren beschäftigt, aber an den Kapitalmärkten, an den Aktienmärkten bisher nur wenig eingepreist wurde und das wird sich ändern. Energieabhängigkeit bzw. Unabhängigkeit ist kein abstraktes Konzept mehr. Es ist ein konkretes Sicherheitsrisiko mit messbarer Halbwertszeit. Japan wäre bei einer vollständigen Sperrung der Straße von Hormuz innerhalb von 40 bis 50 Tagen in kritische Versorgungsengpässe geraten. Wollen wir mal hoffen, dass wir so darüber sprechen können, weil es nicht so lange dauert. Das wird passieren. In Indien dauert es noch länger. Und es stellt sich natürlich für Regierungen weltweit die Frage, die sie in normalen Zeiten vielleicht gerne verdrängt haben. Das gilt zum Teil auch für unsere Regierung in Europa. Wie lange können wir eigentlich wirklich durchhalten, wenn die Lieferkette abreißt? Und die Antwort auf diese Frage wird politische und wirtschaftliche Konsequenzen haben. Und die wiederum werden auch auf den Markt, auf den Aktienmarkt wirken und auf unsere Geldanlage. Beginnen wir mal mit den Fakten. Die sind nicht neu. Es gibt drei Länder, die den globalen Rohölexport dominieren. Saudi-Arabien, knapp 200 Milliarden Exporterlöse. Russland als zweiter großer Exporteur. Dann haben wir den Irak auch noch. Insgesamt die OPEC-Staaten als Gesamtheit stehen für rund 50% aller weltweit exportierten Rohölmengen nach Wert. Schaut man auf die regionale Verteilung, dann ergibt sich ein noch bemerkenswerteres Bild. Rund 72% aller OPEC-Exporte fließen nach Asien. Europa ist dann der zweitgrößte Abnehmer. Die USA sind von einem Importeur zu einem, wenn sie wollten, Exporteur geworden in den letzten 15 Jahren. Das liegt auch an den Schieferöl- und so weiter und so fort. Bei Erdgas ist die Konzentration ähnlich ausgeprägt. Russland, Katar, Australien und die USA sind die größten Exporteure. Ja, wir bekommen, ich glaube, über 90% unseres Erdgases mittlerweile aus den USA. Und Russlands Rolle hat sich seit dem Ukraine-Krieg verschoben, aber als Exporteur sind sie natürlich nicht verschwunden. Katar beliefert vor allem Asien und Europa mit Flüssigkeit. Norwegen versorgt Europa über die Pipeline-Infrastruktur. Und damit ist Norwegen auch so ein kleiner Sonderfall, auf den ich gleich noch zurückkomme. So, was bedeutet das für die Exportabhängigkeit dieser Länder? Es geht hier nicht um die, ja, das ist ein wichtiger Gedanke, habe ich gerade mit den Lesern der Renditespezialisten geteilt, beziehungsweise ich schreibe gerade den Artikel, weil das auch im Bereich der erneuerbaren Energien, bei allen Energieformen, bei denen die geeignet sind, um Energieautarkie herzustellen. Ja? In Japan ist man aus der Kernenergie ausgestiegen, jetzt gibt es umfangreiche Pläne, wieder einzusteigen. Von Energieimporten unabhängig zu werden, das wird eines der ganz großen Thema der nächsten Jahre. Und das wiederum bringt natürlich, darum geht es heute, auch Verlierer mit sich, nämlich für die Exporteure. In Kuwait zum Beispiel stammen 95% der gesamten Exporterlöse aus Öl. Bei Saudi-Arabien liegt Öl trotz der Diversifikationsbemühungen noch immer bei rund 50% des Bruttoinlandsproduktes und 70% der Exporteinnahmen. Im Irak sprechen wir über, ja, momentan natürlich sowieso eine Sondersituation, aber da stammen 90% der Staatseinnahmen direkt aus dem Ölpreis. Das liegt einfach daran, dass es viele Länder gibt, die aus unterschiedlichen Gründen es nicht geschafft haben, hier zu diversifizieren. Für Investoren ist genau dieses Ausgangsbild wichtig, weil es die Asymmetrie der kommenden Entwicklung definiert. Je höher die Ölabhängigkeit eines Landes, desto größer die Fallhöhe bei strukturell sinkender Nachfragen. Und je weniger Alternativen ein Land aufgebaut hat, desto direkter schlägt diese Entwicklung auf Staatshaushalte und damit dann natürlich auf Währung und auf politische Stabilität durch. Und ihr wisst, wenn große, ehemals starke Nationen politisch instabil werden, dann ist das meist ein Prozess, der auch im Rest der Welt nicht ganz geräuschlos vonstatten geht. Die Straße von Hormuz, strukturelle Debatte, der dann alle teilnehmen, aber eigentlich wissen wir das schon seit Jahren. Europa hat nach dem Ukraine-Krieg 2022 innerhalb von 18 Monaten seinen russischen Gasanteil von rund 40% auf nahezu null reduziert, mit erheblichen wirtschaftlichen Kosten. Das war der politische Wille. Das war der erste Beweis, dass man in jüngster Zeit Energiepolitik unter Druck sehr schnell umschreiben kann. Ja, mit Kollateralschäden und ja, damit beschäftigen sich nicht nur Telegram-Gruppen, die den lieben langen Tag zurückschauen und sagen, was hätte, wäre, wenn. Ist völlig in Ordnung und man muss das auch. Politiker selber schuld, wenn sie es nicht selber ordentlich aufarbeiten. Also ich will hier gar keinen in Schutz nehmen. Aber ich spreche hier über strategische Geldanlage und nicht über Schuldzuweisung. Und jetzt kommt der Iran-Krieg dazu. Japan, Südkorea, das sind die verwundbarsten Volkswirtschaften in diesem Szenario. Und die werden natürlich ihre strategischen Prioritäten anpassen. Indien hat jetzt schon signalisiert, dass Versorgungssicherheit vor Preisoptimierung steht. Das hat dazu geführt, dass man wieder mehr russisches Öl importiert, weil man muss. China ist durch Pipeline-Lieferungen aus Russland und durch die relativ hohen Eigenreserven besser geschützt. Aber auch in China hat man die Lektion verstanden. Ob einem das nun gefällt oder nicht, aus welchen Gründen jemand eine klimafreundlichere Politik macht. Es ist genau so. In China wird nicht ganz oben gestanden haben. Auch das kann man ja schön mit reinschreiben. Und wenn man zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, ist doch gut. Aber dass Energie mittlerweile zu über 50% in China aus regenerativen Energieformen kommt, hängt natürlich genau damit zusammen. Weil man durch Wind, durch Wasser, durch Sonne nun mal unabhängig ist von Importen. Genau das ist das Ziel. Und das wird weitergehen bis hin zu dem Zeitpunkt, wo, wenn überhaupt, diese Importe nur noch einen Bruchteil ausmachen. Das wird passieren. Das wird auch in den anderen Ländern passieren. Länder, die heute am stärksten von Importen über gefährdete Seewege abhängig werden, das sind die, die in heimische Energiezeugung investieren, diese massiv ausweiten. Und das wird alle verfügbaren Technologien betreffen. Kernkraft, da wo sie politisch möglich ist, Solar, Wind als am schnellsten zu installierende Kapazitäten, Flüssiggas, Importterminals werden wir sehen zur Diversifikation der Bezugsquellen und ja, wir werden noch in 10 Jahren auf LinkedIn irgendwelche Diskussionen einsehen, die dann beginnen mit jetzt lasse ich die Partei mal weg. Der hat mir gerade erklärt, aber nachts scheint doch gar keine Sonne, ihr Trottel. Einfach drüber hinweggehen, ich sag's euch. Mit zwei solchen Diskussionen gewinnt man auch nicht. Also das wird nicht das größte Problem sein, auch nicht diese Energie zu speichern. Reservekapazitäten aufzubauen, strategischer Natur, das wird allerdings passieren und das wird weit meines Erachtens über das bisherige Maß hinausgehen, weil Politiker, und so banal ist es manchmal, wiedergewählt werden möchten. Und wenn sie die Antworten auf diese Fragen nicht liefern, das ist ja noch nicht mal eine schlechte Absicht meines Erachtens dahinter, kann man ja niemandem unterstellen irgendwas, weil das schnell gehen muss, wird dafür auch massiv Kapital bereitgestellt. Und das beeinflusst unsere Geldpolitik. Das ist nicht Klimapolitik. Das ist Sicherheitspolitik. Mit Klimapolitik gewinnt heute gar niemand irgendwas mehr. Cem Özdemir hat, glaube ich, ich kenne den Ausgang der Wahl noch nicht. Ich nehme das hier am Samstagvormittag aus. Also schneller kann sich ein Mann von der Partei ja nicht distanzieren, um eine Wahl zu gewinnen. Darum geht's nicht. Das ist Sicherheitspolitik. Der Unterschied ist entscheidend, weil er politischen Widerstand minimiert, weil er Entscheidungsgeschwindigkeiten erhöht und vor allem staatliche Budgets mobilisiert, die sonst durch parlamentarische Debatten gebremst würden. Sicherheitsinvestitionen unterliegen derzeit anderen Entscheidungslogiken als Klimainvestitionen. Sie kommen schneller, sie sind weniger reversibel. Und sie werden wahrscheinlich, weil es parteiübergreifend Notwendigkeit gibt, beziehungsweise diese Notwendigkeit erkannt wird, sie werden damit auch weniger abhängig von Wahlzyklen. Das sollte man auch als Anleger berücksichtigen. Für Investoren bedeutet das, dieser aktuelle Ölpreisanstieg ist ein Ereignis. Die daraus resultierende Neuausrichtung der Energiepolitik in Asien, in Europa, und darüber hinaus wird meines Erachtens ein Trend sein, der sich fortsetzt. Ein Trend, der neue Kapitalflüsse freisetzt und der sich über Jahre hinweg entfalten und verteilen wird. So, und wir haben natürlich, das möchte ich heute mal aussparen, das wird geopolitisch einiges verändern. Die einfach faktisch verwundbarsten OPEC-Staaten sind der Irak, Nigeria, Algerien, Angola, verbindet alle eine ganz große Schwäche. Sie haben in den vergangenen 2 Jahrzehnten praktisch keine wirtschaftlichen Alternativen zum Öl aufgebaut. Warum? Weil es einfach schwache politische Strukturen sind. Ihre Staatsausgaben, ihre Sozialsysteme, ihre politische Stabilität hängen also direkt am Exportvolumen und am Ölpreis. Weil man einfach so tut, als ginge es einfach immer so weiter in Zukunft. Das wird nicht passieren. Wenn Asien als Hauptabnehmer beginnt, den Eigenverbrauch zu steigern und in Alternativen zu diversifizieren, wie gerade beschrieben, dann wird es diese Länder zuerst und am härtesten treffen. Und im Gegensatz zu Saudi-Arabien haben sie weder irgendwelche Vermögensfonds als Puffer, sie haben keine Reform, noch nicht mal als Agenda. Das heißt, sie haben keinen alternativen Wachstumspfad. Und das Risiko politischer Instabilität in diesen Ländern steigt, wenn man so will, mit jedem Prozentpunkt, den Importländer durch heimische Produktion ersetzen. Und wer da sagt, da ist doch aber noch ein weitaus größerer Player, Russland, zweifellos. Russlands Energiestrategie nach dem Ukraine-Krieg war, man hat neue Absatzländer sich gesucht. Weg von Europa hin zu China und Indien. Und diese Strategie hat eindeutig kurzfristig funktioniert. Aber mittelfristig sitzt Russland in einer strukturellen Falle. Europa hat sich entkoppelt und egal was passiert, wird so schnell nicht in dem Ausmaß zurückkehren. Ja, es geht nicht um richtig oder falsch, was man hätte machen sollen. Wir beurteilen das, was wir heute sehen. Alles andere ist etwas, worüber man diskutieren darf und diskutieren sollte. Und auch insbesondere, bin gerade abgelenkt, weil tatsächlich jemand hier vor meiner, einfach hinlegen. Herzlich, das war der Postmann. Russland ist ein Teil von Europa. Wir sind näher dran, sehr nah dran an Russland. Und ich denke, wir haben ein ureigenes Interesse, eine eigene Russlandpolitik zu entwickeln. Eine Politik, in der wir nicht die Feindschaft in diesem Ausmaß so schnell steigern, dass man sagt, ja, irgendwann muss ja was passieren. Also, dass wir in einer deeskalierenden Art und Weise miteinander umgehen, das ist wahrscheinlich das Gebot der Stunde, spielt jetzt momentan keine Rolle und soll auch nicht herabwürdigen, was Russland getan hat. Aber wir haben ja ein Interesse daran. Wahrscheinlich ein größeres, vitaleres Interesse als die USA. So. China und Indien investieren schon massiv in die Eigenversorgung. Und Russland hat momentan keine dritte Option. Noch dazu ist die Infrastruktur von russischem Öl und Gas sehr kapitalintensiv, weil relativ alt. Diese alten Felder erfordern westliche Technologie und der Zugang ist durch Sanktionen derzeit dauerhaft eingeschränkt. Und eine Welt, in der weniger russisches Öl kauft, ist eine Welt, die Russland als Gestaltungsmacht im internationalen System nachhaltig schwächt. Und für Russland, für Investoren, ist dieser Markt eh schon unzugänglich. Aber mit Russland so umzugehen, dass sie sich in dieser Situation rational verhalten, das kann eigentlich nur das Ziel sein. Und insbesondere denke ich auch, dass sich Russland dann mehr den Schwellenländern zu die Orientierung verändern wird. Nur auch dort passiert das Gleiche im Laufe der Zeit. Norwegen, habe ich gesagt, möchte ich nur kurz an dieser Stelle hier nennen. Norwegen ist der prominenteste europäische Energieexporteur und hat Europa auch, muss man auch sagen, nach 2022 phasenweise stabilisiert. Aber Norwegens Geschäftsmodell basiert auf einem einzigen Großabnehmer, eben Europa. Und wenn Europa seine eigenen erneuerbaren Kapazitäten ausbaut, wenn Europa eigene Kernkraftwerke verlängert, und ich weiß immer, wenn ich Kernkraft wage oder Solar, fühlt sich immer, nicht immer, ja, vielleicht bin ich auch manchmal zu sensibel, was das angeht, aber fühlt sich immer jemand getriggert, weil er sagt, ja, aber das wollen wir nicht. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, was passieren wird. Europa wird seine eigenen Flüssiggas-Terminals bauen, wie schon bisher. Und es wird seine Energieeffizienz insgesamt verbessern. Europa hat hier relativ große Chancen. Und dadurch schrumpft der norwegische Markt in einem Verhältnis zu dem heutigen. Nun ist Norwegen ein sehr reiches Land mit einem der größten Staatsfonds der Welt. The Fund genannt. Ja, Billionen, fast Volumen, fast 2 Billionen Dollar. Das heißt, es wird diesen Wandel finanziell verkraften können. Aber die wirtschaftliche Bedeutung des Erdgasexports wird innerhalb eines Jahrzehnts meines Erachtens deutlich zurückgehen. Ich möchte ganz zum Schluss noch einmal das einordnen. Der erste Gedanke betrifft die Energieexporteure als Anlageklasse. Kurzfristig profitieren Ölproduzenten vom Iran-Krieg und von den gestiegenen Preisen. Das ist eine taktische Reaktion. Strategisch ist aber die Richtung eindeutig. Länder und Unternehmen, deren Geschäftsmodell ausschließlich auf fossilen Exporten basiert und die keine Diversifikation aufgebaut haben, sind strukturell schwächere Aktien auf einen Zeithorizont größer 5 oder 10 Jahre. Das gilt im Übrigen nicht für integrierte Energiekonzerne, die in Erneuerbare und Infrastruktur investieren, sondern reine Upstream-Produzenten werden nicht jetzt, kurzfristig bin ich für die sogar ziemlich bullisch, sie werden aber in den nächsten 10 Jahren gerade in politisch instabilen Ländern ohne irgendwelche Kapitalreserven ihre letzten Abnehmer haben. Und das ist möglicherweise nichts für ein Dauerinvestment. Der zweite Gedanke betrifft die Staatsanleihen der OPEC-Peripherie. Das heißt also, diese Länder werden Stand jetzt noch schwächer. Das Risikorenditeverhältnis für ausländische Investoren wird sich also nochmal verschlechtern. Das heißt auch, dass diese Länder vermutlich auf Teufel komm raus für einige Jahre exportieren, was geht. Das heißt, dass die Kontrolle innerhalb der OPEC über den Ölpreis eher noch nachlassen wird. Das muss man einfach nur wissen, dass vermutlich die Schwankungen innerhalb dieses Marktes so groß werden, dass wir einfach damit leben müssen. Wir haben ja sehr lange einen Ölpreis erlebt, der sehr, sehr schwankungsintensiv war. Dann einen Ölpreis, der deutlich gesunken ist. Meines Erachtens stehen wir jetzt vor einer Phase, in der der Ölpreis steigt. Auch wenn hoffentlich der Brennpunkt im Nahen Osten weniger heiß sein wird, dann werden wir eine Korrektur erleben. Ich bin aber eher bullish für den Ölpreis auf Sicht der nächsten 1 bis 2 Jahre. Der wichtigste Gedanke aber für Anleger, und das ist meines Erachtens der Markt, über den man nachdenken sollte, ist Infrastruktur für Energieautarkie. Flüssiggasterminals, Hochspannungskabelnetze, Stromspeicherinfrastruktur, Kernkraftkomponenten, die physische Infrastruktur. Das ist es, wo man investiert sein möchte als langfristiger Anleger. Kabel, es sind wirklich die Basics, auch diejenigen, die es bauen. So, ich könnte hier, das ist ein Thema, wo es schwer ist, für mich hier ein Ende zu setzen. Ich mache aber an dieser Stelle mal ein Ende. Ich wollte es einfach mal als Gedankenanstoß heute mitbringen. Wenn ich immer wieder sage Energieinfrastruktur, dann klingt das wie was wie ein KI-Thema. Es ist aber weitaus größer als das. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.